Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Und da du ja an der Uni bist gerade immer wieder und Kurse gibst, ist das für dich jetzt auch die letzte Woche? Fühlst du dich schon befreit, erleichtert? Freust dich schon? Hast du Bock, Noten zu geben?
Oh mein Gott. Also Befreiung. Ja, natürlich. Ich freue mich irgendwie. Generell mag ich diese Semesterstruktur einfach gerne und die hat man ja als Dozentin dann auch. Also klar, Jetzt wird es weniger, die Termine fallen weg. Nichtsdestotrotz liegt mir jetzt die Benotung bevor und da habe ich immer ganz schön Respekt davor. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch das Gefühl, die Studierenden sind teilweise zunehmend schlecht damit, sich zu organisieren. Und ich kriege halt wirklich von so 60 Studierenden dann immer die gleichen Fragen gestellt, die ich aber im Seminar schon beantwortet hatte. Und das sind wirklich so Sachen wie, wann soll ich den Text nochmal abgeben? Wie lang soll der nochmal sein? Und ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich weigere mich mittlerweile, auf diese E-Mails einzeln zu antworten, sondern ich schicke gebündelt halt einmal die Infos rum.
Also eine Rundmail, ne?
Genau. Und
mit fetter Unterstreichung, wobei ich muss sagen, dieses Jahr ging das dann doch im Verhältnis ganz gut. Aber ich kenne das natürlich, ne? Die immer selben Fragen, die werden jetzt mal ein bisschen pausieren, weil wir Semesterferien haben. Ich finde, es ist auch so in der Stadt schon so eine gewisse Semesterferienstimmung in so einer Unistadt wie Leipzig, so du merkst es so an den Leuten, ne? So, und ich freue mich da auch schon voll drauf, aber wir machen weiter.
Im Vulkan.
So, über was reden wir? Was gibt's Neues bei uns?
Ja, ich habe gehört, du hast mir einen Skandal mitgebracht,
ja,
aber lass mich kurz
der
vorher.
Hat mich schon stark beschäftigt.
Ja,
aber
ich bin super gespannt, aber lass uns erstmal so ein bisschen. Vielleicht gab es auch so einen kleinen Skandal in meinem Leben. Um es mal so auszudrücken und in dem Leben anderer in Leipzig. Es ist so, dass Leipzig krass verschuldet ist. Da ist Leipzig nicht die einzige Stadt. Das geht vielen anderen Städten auch so. Und das Land Sachsen hat jetzt aber gesagt, nein, also da müsst ihr jetzt was anders machen und verzeiht mir diese Runterbrechung. So ungefähr ist es gewesen. So ungefähr kann man es nachvollziehbar erklären. Auch wenn die Sachverhalte natürlich wesentlich komplexer sind. Und die Folge davon ist aber, dass sämtliche Fördermittel der Stadt jetzt in der Jahresmitte einfach eingefroren worden sind, auch für laufende Projekte. Und wie du weißt, besteht 60-90% meines Gehalts je nach Jahreszeit aus Fördermitteln. Das heißt, ich bin gerade wirklich ein bisschen vor den Kopf gestoßen und frage mich, ist es jetzt nach so vielen Jahren der Selbstständigkeit so weit, dass ich mir einen Job suchen muss. Ich versuche das zu vermeiden, aber vielleicht muss ich jetzt anfangen, so richtig businessmäßig unterwegs zu sein und mich unabhängig von Fördermitteln zu machen. Eigentlich mag ich ja, dass die Literatur anders als der freie Markt funktioniert. In vielen Fällen, nicht in allen, aber in dem Bereich, in dem wir uns so aufhalten. Aber ja, jetzt langsam.
Aber was bedeutet dieses Einfrieren? Das heißt, selbstbewilligte Fördermittel sozusagen sind jetzt einfach, da sind die Zahlungen jetzt einfach ausgesetzt und die Stadt guckt erstmal, wie es mit ihren Finanzen jetzt ist und was sie dann noch bezahlen können oder nicht oder wie?
So sieht's aus.
Selbst zugesagte Dinge.
Richtig. Das heißt, bis einschließlich September berät sich der Haushalt jetzt über Sparmaßnahmen und in dieser Zeit wird eben kein Geld ausgegeben. Es kann gut sein, dass danach alles normal weiterläuft. Also es gibt jetzt auch nicht den Grund, komplett in Panik zu verfallen. Aber natürlich gemahnt einen das mal wieder an die Abhängigkeiten, in denen man so drin steckt. Ich glaube einfach, was ich in der Literatur viel beobachte in meinem Umfeld, sind große Freiheiten wegen Selbstständigkeiten, aber eben auch anders gelagerte Abhängigkeiten dadurch. Ja. Und das ist ein ganz schönes Beispiel, wie sich das jetzt mal wieder zeigt. Und in Berlin ist es nicht anders. Und ich fand ganz interessant, jetzt mal so eine Art Spiegelsituation in Leipzig zu haben, die auch nochmal mir gezeigt hat, was es konkret auch für Einzelpersonen bedeutet, wenn plötzlich Fördergelder wegfallen und ich weder Leuten Geld bezahlen kann, noch selber Honorare bekommen kann.
Naja, man muss ja sagen, dass der Großteil der Fördermittel geht eigentlich in die Bezahlung von Menschen, ne? Also in die Bezahlung von denen, die zum Beispiel bei einer Veranstaltung lesen oder Musik machen oder was auch immer. Aber das ist der große Teil. Und deswegen ist das wirklich erschreckend. dann in solchen Situationen, weil du das ja auch gerade gesagt hast und ich würde sagen, du hast gerade so kurz die Formulierung gesagt, dass du dir dann einen richtigen Job suchen musst, aber das ist ja eigentlich auch schon ein Teil dieses Grundproblems, ne? Dass man, du arbeitest ja total viel.
Ja.
Und es wird einfach nicht genug anerkannt und es gibt nicht genug Bezahlung dafür und es gibt nur diese, sage ich mal, sehr volatilen Fördermittelstrukturen und es ist extrem schwer, sich in dem Bereich Geld zu verdienen und sozusagen ein geregeltes Einkommen zu haben und gleichzeitig ist aber dieser Bereich, und das ist ja auch in ganz vielen anderen Ländern der Fall, eine extrem wichtige Industrie. Also wenn man jetzt nochmal zum Beispiel Berlin geht, Berlin ohne die Kulturindustrie wäre die Stadt extremst viel unattraktiver und würde extrem viel weniger Geld anziehen. Leute, die da wohnen wollen, auch Geschäfte, ja, die da aufmachen und so weiter. Und das ist immer so ein Kreislauf, dass die, die dafür sorgen, dass eine Kulturindustrie blüht, in der Regel sehr, sehr am Minimum leben und arbeiten. Ja. In
ja,
allen Bereichen.
Es ist auch so fast so ein bisschen, fast ein bisschen lustig, weil dieses Jahr ist ja Buchstadt Leipzig. Also
ja,
Leipzig,
wo man das
als
feiert.
Kulturstadt,
ja,
genau,
ja.
Und dann werden so Mittel eingefroren. Aber ja, also irgendwie, du hast recht, das ist eine wichtige Industrie, ein wichtiger Motor auch und ein Attraktivitätsmotor für viele Bereiche. Aber weißt du, was mich nervt in der Literatur? Also Leute, die auf Konzerte gehen, bezahlen, ohne mit der Wimper zu zucken, 30 Euro und mehr für irgendwelche Konzerttickets. Aber auf einer Lesung fragst du dich schon, ob es eine Zumutung ist, wenn man eine Spendenbox aufstellt. Und ich glaube irgendwie, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mich nervt das irgendwie. Ich will ich will Sachen natürlich zugänglich halten. Aber ich glaube, wir müssen auch den Leuten wieder zeigen, dass das Arbeit ist und dass das Geld kostet und dass es wichtig ist, dass Leute davon leben können.
Ja, ich glaube, da hat jeder Bereich so seine Probleme. Die Musiker haben das Problem, dass sie keine CDs mehr verkaufen,
ja,
und quasi mit ihrer normalen Musik an sich, wenn sie nicht auf Konzerte gehen würden, gar kein Geld verdienen würden. Und wir haben immerhin noch Bücher, die wir verkaufen können. Und trotzdem kann man da nur zustimmen. Also in allen Bereichen ist ja, in allen kulturellen Bereichen gibt es ja diese Probleme. Und diese Frage von, was ist das noch wert? Oder wird es einfach nur eingespeist in KI-Systeme und so? Und dann sagt man, ich will jetzt das von Thomas Mann haben. Und dann kommt es dann irgendwann einfach dir so direkt auf den Bildschirm. Und es spielt gar keine Rolle mehr, ob das irgendjemand mal geschrieben hat oder, ne? Und ja. Total. Das ist eine Frage, die wieder, gerade zur Zeit hat man so das Gefühl, wieder sehr präsent ist und
ja,
sehr dringend. Und damit kommen wir zu, ich mache jetzt einfach mal so einen harten Schnitt,
ja,
kommen wir zu meinem Skandal. Mein Skandal der Woche oder vielleicht auch des Monats. In England gibt es gerade eine riesen Aufregung, Lynn. Und du weißt, ich verfolge die britische Presse sehr gerne. Ich habe mir jetzt erst wieder ein Abo gemacht für eine neue Zeitung aus Versehen, aber ich bin gleich für ein Jahr dabei. Und es geht um das Buch Der Salzpfad. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwas sagt.
Ja, das klingelt bei mir. Warte, hilf mir auf die Sprünge. Gib mir mal ein paar
Ein
Schreiben.
Ehepaar.
Ja, das wurde verfilmt. Genau.
Genau, das wurde jetzt verfilmt und kommt jetzt in die Kinos. Deswegen auch vielleicht so ein bisschen ist der Skandal nicht ganz zufällig jetzt. Aber erzähl mal, weißt du irgendwas über die Geschichte, so ganz grob?
Lass mich raten. Also ich habe mir gemerkt, dass es auf jeden Fall fantastische Landschaftsaufnahmen geben soll. Das betrifft jetzt natürlich den Film, aber ist im Idealfall im Buch auch so. Und es handelt von einem Paar und das wandert da lang und ich bilde mir ein, um irgendeinen Schicksalsschlag aufzuarbeiten. War das so?
Genau.
Die verlieren irgendwie ihr Haus, richtig? Ihren Bauernhof?
Richtig.
Okay.
Also genau, es gibt Rainer Wynn und ihr Mann Moth und die verlieren ihr Haus und der Mann ist krank. Der hat so eine Parkinson-verwandte Krankheit, wo eben klar wird, die wird halt immer schlimmer sozusagen Stück für Stück, ne? Und die Lebenserwartung liegt so ungefähr bei 8 Jahren oder sowas. Und in dieser Situation quasi völlig mittellos, ohne Haus, brechen die auf und gehen auf diesen Pfad. Du hast von den Landschaftsaufnahmen geredet. Das ist der Southwest Coast Path und es sind 630 Meilen, also so 1013 Kilometer, also wirklich eine Strecke. Und die Geschichte ist quasi so ein bisschen so eine Überlebensgeschichte irgendwie. Also die finden dann quasi durch dieses Wandern zu sich wieder, ne? Und diese Geschichte kam raus und hat extrem viele Menschen inspiriert. Das ist ein Phänomen gewesen, dieses Buch. Das hat 2 Millionen verkaufte Exemplare. Ich musste so ein bisschen dran denken, in Deutschland hatten wir mal so einen Fall, als H.P. Kerkelings Ich bin da mal weg rauskam.
Ja.
Was auch so ein riesen Bestseller war und wo auch ganz viele Leute sozusagen sich wiedergefunden haben in diesem, man bricht auf, man läuft und man versucht in der Natur sozusagen wieder die schweren Dinge des Lebens quasi zu überwinden.
Ja.
Und jetzt also bei der Salzfahrt. Und der Fall ist aber so, dass jetzt halt der Film rauskommt, das wurde verfilmt. Und jetzt gab es einen Artikel im Observer. Und da stellen sich Fragen an die Genauigkeit oder an die Wahrhaftigkeit dieser Geschichte. Das Ganze wurde ja als Memoir verkauft. Das wurde extrem beworben, erst beim Büchern, dann aber auch beim Film als wahre Geschichte.
Ah, okay,
inspirierende, ja. Wahre Geschichte. Und das hat auch viele Leute einfach mitgenommen und abgeholt, sage ich mal, die selber auch teilweise in solchen Situationen steckten. Und im Observer kam eine Frau zu Wort, die sagte, dass diese zwei Rainers, also die Rainers eigentlich anders heißen, nämlich Walkers, und dass die ihr Haus
sprechender Name.
Genau, und dass die aber ihr Haus nicht verloren haben, weil sie, also im Buch wird so dargestellt, dass sie quasi bei einem Freund einsteigen in seine Geschäfte und der aber falsch kalkuliert und dann verlieren sie quasi ohne eigenes Verschulden das Geld, weil er so dumme Geschäfte gemacht hat. In Wirklichkeit war es aber wohl so, dass die Frau bei diesem Freund mitgearbeitet hat und dem immer Geld aus der Kasse gezogen hat. Also, dass sie gestohlen hat und dann irgendwann flog das auf, sie sollte es zurückzahlen, es ging vor Gericht und die Gefahr war quasi, dass sie verklagt werden und dann haben sie gesagt, okay, sie nehmen Kredit auf und bezahlen das zurück, was sie geklaut haben, um das nochmal deutlich zu sagen. Und dann konnten sie diesen Kredit halt nicht abbezahlen und deswegen haben sie das Haus verloren. Das ist der erste große Punkt, was natürlich einen enormen Unterschied irgendwie macht von der ganzen so, wir sind unverschuldet in Armut geraten und wir hatten dann nichts mehr, uns wurde das Haus weggenommen,
ja, und
weil Freunde mit unserem Geld spekuliert haben.
Ich muss kurz auch reingrätschen. Also ich bin ja eh immer so ein bisschen skeptisch bei so Leitgeschichten, die dann aber auf so eine Weise ästhetisiert werden. Und ich finde eigentlich, dass die Story besser ist, die du mir jetzt erzählt hast. Also gerade dieses Selbstverschuldete, man denkt so irgendwie, man kommt mit was durch und wird dann mit so krassen Sachen konfrontiert. Das ist echt wirklich die weniger kitschige und wesentlich bessere Geschichte.
Genau, das haben auch jetzt im Nachhinein einige gesagt. Ich will noch kurz auf einen Punkt, dann gehen wir auch da mal rein, genau an diese Punkte. Also der nächste Punkt war, dass gesagt wurde, dass viele Experten gesagt haben, und das ist nicht nachgewiesen, aber es ist schon erstaunlich, dass dieser Mann nach 18 Jahren immer noch ziemlich fit ist bei einer Krankheit, wo die Leute eigentlich nach 8 Jahren sterben. Und da ist dann auch quasi die Frage, wie glaubwürdig quasi ist das, ne? Also Rainer hat jetzt, um sich zu verteidigen, irgendwelche Briefe, die sie mit Ärzten geschrieben hat, veröffentlicht und hat auch schon zugegeben, dass manche Sachen falsch waren, hat aber gesagt, na ja, die Reise, das ist schon die Wahrheit und das so war's und mein Mann ist krank und der ist tief erschüttert quasi, dass das in Frage gezogen wird. Und trotzdem stellt man sich so ein bisschen, also es ist halt, wenn man dann weiß, dass da an einer Stelle schon so krass gelogen wurde, dann hat man jetzt ausgerechnet einen dieser Wunderheilungsfälle quasi, wo der Mann so extrem fit noch ist, weißt
ja.
du, was eigentlich medizinisch wirklich sehr, sehr fragwürdig ist. Und das Problem an der Stelle ist, und ich will, wie gesagt, das ist noch nicht, was die Krankheit angeht, zumindest nicht nachgewiesen, was den anderen Fall angeht, ist es nachgewiesen. Das Problem ist halt, dass viele dieses Buch auch als inspirierend gelesen haben und viele Leute halt auch die Angehörige mit Krankheiten hatten oder so und dass es halt durchaus Rückmeldungen gab. Neben dem, dass Leute halt voll inspiriert davon waren, gab es aber auch Rückmeldungen von Leuten, die halt quasi gedacht haben, okay, wir machen irgendwas falsch, wir sind zu schwach, warum können wir nicht quasi laufen oder sowas und das laufend sozusagen durch das Laufen fitter werden oder weißt
ja.
du, da sind wir bei so einem Fall, wir hatten das mal, als wir über Susan Sontag geredet haben, Krankheit als Metapher und als es darum ging, dass Susan Sontag so extrem wütend auf Leute war, die gesagt haben, naja, dein Krebs, das ist irgendwie was, das hat auch mit deinem Lebenswandel zu tun und du musst jetzt quasi so dich einfach mal meditieren oder du musst irgendwie ja. auf so eine Weise mit deiner Krankheit umgehen, die aber eine Krankheit ist, ne? Und dieser Faktor, dieses, sage ich mal, leicht esoterische, du gehst in die Natur und dann wird das schon, das hat dieses Buch halt transportiert und das hat Leuten Hoffnung gegeben, so, für die selber an schwierigen Momenten ihres Lebens standen und die haben sich damit identifiziert und diese Leute sind aber natürlich jetzt nicht nur enttäuscht oder genervt, sondern wirklich teilweise erschüttert. Also es gibt wirklich quasi wirklich erschütterte Leserinnenreaktionen in den Zeitungen und in Amazon und so weiter, ne? Weil die sich irgendwie auf eine Weise verraten fühlen.
Und nichts wäre passiert, hätten sie einfach Roman draufgeschrieben. Es ist wirklich mal wieder, also
ja.
Oder? Ich meine,
Voll, aber da kommen wir jetzt zu dem entscheidenden Punkt. Ne? Diese Art von Memoirs, die laufen extrem gut.
Ja.
Und sie haben auch immer eine bestimmte Erzählung. Nämlich quasi du überwindest was Hartes, indem du irgendwie in der Regel in die Natur gehst. Und du überwindest es auch. Es muss überwunden werden. Und ein Autor hat diese Art quasi mal verglichen mit einem Gang durch IKEA, wo du dir dein Möbel aussuchst, aber
ja,
es ist schon ganz vorgegeben, wie die Möbel aussehen. Es gibt quasi nur ein bestimmtes Set, aus dem du halt aussuchst und du sagst, das ist meine Geschichte. Und der hat das verglichen und hat halt gemeint, naja, so laufen diese Bände halt eigentlich, so laufen diese Dings. Und die Verlage sind da eben auch ein bisschen mit ins Boot zu nehmen, weil sie das Gefühl haben, oh, so ein Buch gab's doch mal. Und dann lass uns doch nochmal so ein Buch machen und nochmal so ein Buch und nochmal so ein Buch. Und warte, da hat noch so einer so eine Geschichte, wo die in die Natur gehen und sich quasi überwinden. Und es wird aber immer wieder quasi dieselbe Geschichte erzählt. Und der Raum für negative Seiten, der Raum dafür, dass irgendwas nicht so gut ist, was du gesagt hast, was es doch eigentlich interessanter machen will, würde, der ist aber offensichtlich bei diesen Arten von Memoirs überhaupt nicht gefragt.
Ja, das also, glaube ich. Ja.
Das zerstört quasi das Inspirierende. Und dementsprechend ist es irgendwie, fand ich diesen Skandal so interessant, weil sozusagen alles reinspielt. Du hast die Verlage, die A, auch nicht gut genug die Story faktgecheckt haben, wenn man so will. Du hast den Autoren, die Autorinnen, die lügen, die behaupten, sie würden irgendwas, und das ist, glaube ich, ein Thema, was man gerade bei der Autofiktion auch schon immer wieder haben kann. Also, ne, dass wir Autofiktion lesen und uns nicht sicher sein können, wie sehr das einfach auch aufgebauscht wird, damit man irgendwie eine tolle Geschichte hat oder damit man sozusagen so, ich würde sagen, da sind sie bestimmt nicht die Einzigen und da sind es bestimmt auch nicht nur die Wander-Memoirs, sondern auch viel, ich in Anführungszeichen, höhere belletristische oder hochliterarischere Werke, wo genauso gelogen und rumgeschoben wird.
Weißt du, was das perfide eigentlich fast ein bisschen ist? Ich glaube, hätte ich Geld da investiert und hätte das Buch gekauft, vielleicht auch den Film geguckt und hätte das Buch verschenkt und wirklich Geld in der Buchhandlung gelassen. Wir wissen natürlich, dass das wenigste von dem Geld an die AutorInnen geht oder jedenfalls nur ein sehr kleiner Teil. Aber trotzdem käme ich mir so vor, als wäre ich betrogen worden, auch finanziell. Also
genau,
was quasi hier auch verschwiegen wird.
Die haben ja auch mit der Geschichte einfach richtig viel Geld gemacht.
Das glaube ich
sofort. Und das ist so. Und jetzt ist aber auch die Frage, und das muss man dann halt auch sagen, für den Verlag ist es nicht mal unbedingt, also für das Renommee ist es schlecht. Aber es ist gar nicht mal sicher, dass die jetzt weniger Bücher verkaufen, weil es kann halt sein, dass jetzt viele in den Buchhandlungen rennen, um zu gucken, was jetzt in diesem Skandalbuch so drinsteht. Also, ja, das
ist doch
so,
immer so. Also genau, die Leute wollen jetzt wissen.
So, es ist einfach so ein bisschen, aber es hat so ein Schlaglicht geworfen und wirft Fragen auf.
Da kommen wir zur wichtigsten Frage. Hast du den Film gesehen?
Der kommt noch.
Ach, der kommt erst
Der
noch.
Kommt jetzt raus und das ist auch so ein bisschen, also ne, diese Recherche kam natürlich jetzt auch raus, als der Film rauskam, weil es natürlich ein guter, auch für den Observer, ein guter, und da sind wir dann wieder bei dem Mediengeschäft, ein guter Zeitpunkt war. Diese Geschichte, wer sonst hätte sich bezogen auf ein Buch, was vor ein paar Jahren erschienen ist, was zwar ein Erfolg war, aber halt im Buchbereich, wo sozusagen die Aufmerksamkeit nie so groß ist. Und jetzt ist es ein Film mit Gillian Anderson und Jason Isaacs.
Ja, woher kennt man die nochmal?
Wen?
Gillian Anderson.
Gillian Anderson kennt man unter anderem aus Sex Education.
Ja, die Mutter.
Als die Mutter, genau. Mm,
ja.
Und Jason Isaacs aus White Lotus.
Ach, welche
Und aus
Staffel
Harry
denn?
Potter.
Ich habe alle Staffeln gesehen.
Die letzte.
Ich erkenne ihn nicht, die letzte. Aber wen hat er da gespielt?
Eine der Hauptrollen.
Den Vater.
Ja.
Stimmt, da war er nur glatt rasiert. Alles klar. Okay.
Genau, also.
Aber, ja, ich meine, weißt du, was, glaube ich, das Schlimmste, die schlimmste Folge dieses Films und dieses Buches sein wird, dass die Leute wie irre auf diesen Pfad rennen werden und dort alles zertrampeln. Ich sag's voraus, es wird so laufen, der Salzpfad ist Geschichte.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch schon passiert, als das Buch rauskam. Ne? Das ist ja so ein bisschen so, es gab ja auch so einen Run auf den Jakobsweg nach H.P. Kerkelings Buch. Ne? Also das ist ja.
Aber ich begnüge mich mit dem Rennsteig. Ich sag dir, wie das ist.
Also ich laufe hier nur den Weg um den Kanal rum. Ne? Das ist alles. Das ist eh schon tot asphaltiert. Da geht nichts
das,
mehr.
Genau.
Okay, aber auf jeden Fall mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin mal gespannt. Ich denke, es wird der Aufmerksamkeit keinen Abbruch tun.
Nee, und vor allem hast du ja so eine schöne Broschüre von dem Film mit und die Broschüre beginnt mit dem Satz: Der Salzpfad ist die tiefgründige, wahre Geschichte des Ehepaars Rainer und Mothwin. Ja, das ist natürlich jetzt traurig, dass das so anfängt.
Ja, das ganze Marketing-Geplapper auch auf dem Buch drauf und so fällt da wirklich so ein bisschen in sich zusammen.
Ja,
ne?
Die helle Kammer. Josef, erzähl mal, was für ein Buch hast du mitgebracht?
Wir haben heute zwei Bücher dabei, ne? Denn
ich tue immer so, als wüsste ich von
genau,
nichts, ne?
Genau. Wir reden heute über eine Autorin, die auch mit diesen zwei Büchern, glaube ich, das sind die einzigen Bücher von ihr, die auf Deutsch bisher erschienen sind bei Matthes und Seitz. Deswegen haben wir quasi das Gesamtwerk, was auf Deutsch erhältlich ist von ihr. Sie heißt Constance Després. Und ich sag kurz mal ein paar Sachen zu ihr, bevor wir dann einsteigen in die Bücher und dann auch in die Diskussion. Constance Després ist 1972 geboren worden und ihre Eltern sind der Journalist François Després und das ehemalige Model Maëlys Ibanegaray.
Da hast du dich jetzt aber tapfer durchgekämpft.
Ich hab mich bemüht, ne? Zum Hintergrund muss man sagen, uns sagen die Namen, glaube ich, jetzt nicht so viel, aber sie stammt aus einer sehr alten und bürgerlichen Familie und ein Strang der Familie gehört auch zu einem alten Adelsgeschlecht. Zu ihren Verwandten gehören wirklich hochrangige Richter, Politiker, ein Erzbischof, ein Minister. Das heißt, ihre Familiengeschichte ist mit dem französischen Staat oder der französischen Geschichte enorm verwoben.
Ja, und gut, dass du das mal so explizit machst, weil ich glaube, dadurch wird das, was in den Büchern passiert, nochmal, also es wird nochmal deutlicher, und da wären wir beim nächsten Skandal, warum diese Bücher auch in Frankreich skandalös aufgenommen worden sind.
Ja, total, genau. Also das ist dieser extremst privilegierte Hintergrund und gleichzeitig in der eigenen Kindheit, die fand doch dann eher am Rand statt. Also die Eltern waren nämlich beide kokainsüchtig, sind später dem Alkohol verfallen. Und das war so ein, sozusagen, du hast diese ganzen Privilegien und du weißt es auch. Und es ist auch so ein bisschen so wie so ein, wenn man es böse sagen will und zugespitzt, es ist so wie so ein privilegiertes sich zu Tode saufen. Also weißt du so, ich scheiß auf alles, ist mir egal. Und du könntest ein ganz anderes Leben haben, aber du bist irgendwie so, also so ein Hedonismus, der dann in sowas Selbstzerstörerisches geht. Mhm. Und das hat sie halt dann als Kind mitgekriegt, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Und hatte dann aber immer wieder so Familienfeiern, wo sie halt bei irgendeinem Onkel ist, der oberste Richter ist oder sowas. Weißt du, also so diese Kontraste auch in ihrer Kindheit. Und ich musste nochmal, als ich daran gedacht habe, an Louis denken. Wir haben das letzte Mal ja über sein Buch geredet und an einen Satz, den ich da auch, worüber ich schon geredet hatte, dass die Reichen nämlich immer, selbst wenn sie sagen, sie haben nichts mehr, haben sie immer noch etwas. So, ne? Es hört nie auf, weil sie halt ihre Verbindungen haben oder irgendwo noch was, wo sie reinfallen können. Und das war bei Després Familie und in ihrer Kindheit sicherlich auch so, auch wenn sie dann arm aufgewachsen ist oder sozusagen eher am Rand, wenn man ihre Familie mit einbezieht. Sie erhielt nämlich zum Beispiel eine vorzügliche Bildung. Also die wurde Anwältin, heiratete und bekam einen Sohn dann. Das ist erstmal sozusagen sehr ins Bürgerliche. Und damit kommen wir aber schon zu ihrem Buch Playboy. Das erzählt nämlich, was dann passierte sozusagen. Deswegen wollen wir damit jetzt einsteigen. Und das ist erst vor ein paar Wochen auf Deutsch erschienen. Playboy setzt ein, nachdem Després sich von ihrem Mann Laurent trennt. Also mit dem hat sie, wie gesagt, diesen Sohn. Und eine langweilige, aber sehr einvernehmliche Beziehung. Die beiden, das beschreibt sie so, sind wie so Kumpels, die dann irgendwie sich auch selber darüber lustig machen, wie langweilig eigentlich ihr Leben ist, weißt du?
Das ist mein Life-Goal, ich sag's dir, wisst ihr, ich verstehe immer gar nicht, was die Leute gegen
Langeweile
haben.
Und freuen sich immer so gegenseitig so, ne? Na, ist es nicht wieder langweilig bei uns und so, ne? Und das ist so eine Zeit lang, ist das so, damit sind sie völlig zufrieden so. Sie erwarten auch gar nicht mehr oder wollen auch gar nicht mehr, aber dann kommt der Sohn dazu. Und mit dem Sohn kommen halt mehr Anforderungen, wer kümmert sich und so weiter. Und das bringt dann diese Beziehung zum Zerbrechen, einfach zum Scheitern. Und im Buch beschreibt Constance Després, wie sie dann so eine Art sexuelles Erwachen hat, wenn man so will, und sich auf der Suche ist nach einer homosexuellen Liebe oder nach Sex vor allem auch erstmal. Und sie beschreibt in Playboy verschiedene Beziehungen, die sie zu verschiedenen Frauen dann aufnimmt. Und vor allem zwei. Zunächst geht es um eine Frau, die Després im Gericht kennenlernt. Sie ist die Mutter eines Angeklagten, also Després verteidigt quasi und lernt dann diese Frau kennen, die aus ganz einfachen Verhältnissen stammt. Also mit diesen Privilegien von Després quasi gar nichts, ganz weit davon weg ist und die beiden treffen sich immer wieder. Und das beschreibt sie sehr gut, weil sie beschreibt quasi, wie die sich beide nicht so richtig trauen, weil beide eigentlich Männer hatten erstmal. Die Frau hat auch noch einen Mann und diese homosexuelle Liebe sozusagen erst entdecken müssen. Keiner hat Erfahrung in dem Bereich. Ja. Und wie sie sich dann so langsam annähern und sich immer wieder treffen. Also es gibt ein enorm langes Vorspiel, sagen wir es mal so. Und das ist wirklich auch toll beschrieben in ganz, ganz knappen Sätzen und Details, aber dass man so merkt, wie schwer das eigentlich ist, wenn du das halt nie gelernt hast, nie das sozusagen, und dann bist du irgendwie schon, weiß ich nicht, aber hast schon einige Jahre deines Lebens hinter dir, sage ich mal, und sollst das jetzt anfangen zu lernen.
Das ist ja eigentlich fast wie so eine zweite Pubertät,
genau,
wenn sich Pubertät jetzt
genau,
nicht nur
alles,
aufs Körperliche
nee,
bezieht,
genau, so
sondern
wie,
eben auch auf dieses
wo lege ich meine Hand hin,
ja.
Wann fange ich mal an zu küssen? Es gibt voll viele Situationen, wo sie so kurz davor sind und dann macht die andere die Tür zu oder sowas, weißt du, also so dieses, das beschreibt sie. Und dann beschreibt sie die zweite Beziehung, also das geht dann so ein bisschen auseinander, ich will jetzt ja nicht alles spoilern. Die zweite Beziehung in diesem Buch ist die zur Tochter eines alten Freundes von Deprés Vater. Also es ist auch so, da merkt man auch irgendwie so diese Verwicklung und Beziehung so, sie hat zu ihrem eigenen Vater nicht mehr so Kontakt, aber trifft immer irgendwelche alten Freunde, die dann in irgendwelchen Bereichen auch arbeiten, teilweise Intellektuelle sind und so, ne? Und die trifft sie dann noch. Und dann trifft sie eben den auch. Und der hat eine Tochter und die ist so sehr outgoing, sage ich mal. Also die präsentiert sich bei Instagram, die will immer Action haben, die ist jünger als Depré. Und mit der hat sie dann so eine sehr stürmische Beziehung. Nachdem das erste so sehr tastend ist, auch zu einer älteren Frau, ist dann mit der zweiten Jüngeren so eine sehr stürmische Beziehung. Die allerdings auch, also die allerdings auch dazu führt, dass der Laurent eifersüchtig wird. So nach dem Motto, warum hat die jetzt quasi, also Depré beschreibt so eine Szene, wie sie ihm entgegenkommt und er hat irgendwie eine neue Beziehung oder eine Bekanntschaft und sie läuft mit dieser jungen Frau da lang und wie sie so denkt, so ja, meine ist viel hübscher als deine, so ne. Also das, da kommen wir ja noch zu Deprés Ton.
Ja.
Aber genau, das sorgt dafür, dass der Mann eifersüchtig wird und dass er dann anfängt sozusagen gegen Depré vorzugehen und ihr das Kind wegnehmen will. Und plötzlich, nachdem er sich sozusagen eher nicht so dafür interessiert hat oder die zwei auch eigentlich ganz einvernehmlich erstmal so in der Trennung waren und so gesagt haben, okay, das passt halt nicht mehr und dann ist das Kind halt hin und her gewechselt, wird das jetzt zu einem Problem. Da kommen wir dann zu deinem Buch gleich. Aber was man sagen kann zu Playboy, es gibt quasi zwei Beziehungen, die scheitern und das kann einen aber beim Lesen kaum überraschen, weil das Scheitern steckt eigentlich schon in den ersten Sätzen dieses Buches. Also ne, das ist irgendwie inhärent. Und man kann vielleicht sagen, dass Depré hat so einen enormen Lebensüberdruss in diesem in diesem ersten Buch hier. Und diese Suche nach Liebe oder nach einer Frau und dann nach den Erfahrungen, hat man so das Gefühl, es ist sowieso auch so ein bisschen so ein Ausweg aus sich selber oder so eine Suche nach einem Ausweg, weil sie wirklich, sie ist von allem angewidert. Sie weiß alles, sie ist von allem angewidert, von ihrer Klasse, von der Familie, von den Armen, von den Ausgebrannten, den Reichen. An einer Stelle, das eskaliert dann, irgendwann findet sie dann einen Laib Käse, den bezeichnet sie dann als dumm und sowas und regt sich dann über den Käse auf, wie der aussieht. Und man merkt so, das ist so eine richtige sozusagen Anti-Haltung gegen alles. So.
Ja, ich habe in der Rezension den schönen Begriff Bürgerschreck gefunden. Der fand ich ganz passend, dass sie wie so ein Bürgerschreck da durch die Straßen irrt und
genau, aber
sich
auch,
über alles
aber auch über sich und sie kommt halt auch daraus aus dieser Klasse. Ne? Das ist dann schon wichtig. Und wenn sie diese Frauen trifft, schwingt halt immer sozusagen die Hoffnung mit, dass sie dann vielleicht doch jetzt ihrem Lebensüberdruss entflieht und sie hat so ein bisschen quasi die Hoffnung auf die Liebe und gleichzeitig weiß man aber auch, dass sie die Liebe für völlig schwachsinnig hält, ne? Also das ist dann sozusagen auch dieser innere Zwiespalt vielleicht. Deswegen ist auch Hoffnung irgendwie ein starkes Wort für eine Autorin, die so nüchtern ist und um ihre eigenen Worte zu verwenden, so hart schreibt. Also sie ist wirklich so, sie versucht wirklich alles zu entzaubern und sozusagen ja auszuziehen, wenn man das so sagen will. Und hier geht es also nicht darum, wo wir vorhin bei diesen Salzpfad-Sachen waren, hier geht es nicht darum, irgendwie was, so eine aufbauende Geschichte zu erzählen, sondern eher die Scheiße noch ein kleines bisschen erträglich zu machen. So hat man so das Gefühl, wirklich, das ist eher sozusagen das Niveau. Und diese Härte und Abgeklärtheit hat mich an eine andere Autorin erinnert, nämlich an Albertine Sarrazin. Kennst du die zufällig?
Nee.
Die hat ein Buch geschrieben, Der Ausbruch. Die war noch eine sehr junge Autorin und es war ein semifiktionales Memoir über ihre Zeit in einem französischen Gefängnis. Und das ist vor einigen Jahren auf Deutsch erschienen. Und da hast du auch, bei der hattest du auch so die Haltung, ich lasse mich durch keine Illusion blenden. Ich sehe alles, wie es ist. Ich beschreib's, ich sag's euch ins Gesicht und ich sag's auch mir selber ins Gesicht und wir machen hier gar nicht irgendwie erst irgendwelche falschen Illusionen auf und alles, was ihr gehört habt quasi über Gott, über Liebe, über sonst was, ist eh für den Arsch so. da glaube ich nicht dran, ne? Und trotzdem gibt es aber auch andere Momente, und ich glaube, das ist schon wichtig zu sagen, weil das so ein hartes Buch ist, weil es so hart geschrieben ist, nämlich so eine gewisse Zärtlichkeit einerseits in den Situationen mit den Frauen und andererseits aber in der Situation auch zwischen ihr und ihrem Sohn und auch in der Beziehung zu ihrem Vater. Also der Vater ist halt so sehr, ja, alte Schule, der lehnt auch ihre Homosexualität oder was sie da macht, indem sie sich mit den Frauen trifft, erstmal ab, und dann schreibt sie aber an irgendeiner Stelle den Satz, weil die reden dann so ein bisschen und die haben halt so ihre Nicht-Kommunikation-Form, die dann aber irgendwie doch eine Kommunikation ist, und irgendwie regelt sich dann doch so ein bisschen was, ruckelt sich zurecht, ohne dass man richtig darüber spricht, weil man kann nicht darüber sprechen, ne, so. Dann schreibt sie den Satz: Meinem Vater ist es jetzt egal, dass ich lesbisch bin, oder es ist mir egal, was er darüber denkt, und damit ist es ihm auch egal. Also, ne, das ist einfach so diese Art, wie weit man dann kommen kann. Und das bringt mich zum Ende von dem Buch, denn da öffnet sich das Buch in eine neue Richtung, zu ihrem Ex-Mann hin, der nicht mehr mit ihr zusammen sein möchte. Und ich glaube, da setzt sozusagen Love Me Tender irgendwo ein oder geht irgendwie in diesen Kosmos rein. Deswegen würde ich jetzt an dich übergeben, Lynn.
Ja, genau. Ich habe sozusagen das zweite Buch. Ich muss jetzt mal deins kurz abnehmen, weil irgendwie frage ich mich gerade, du hast das erste gelesen, ich das zweite. Inwieweit ist hier viel Redundanz dabei, weil...
Also es geht, wir können mal sagen, es ist nicht sozusagen so ein linearer Strang, wo man sagen kann, Playboy ist eins, Love Me Tender ist zwei und erzählt es einfach weiter, ne? Sondern sie verwebt die Themen neu,
ja,
mit einem vielleicht ein bisschen anderen Fokus oder sowas.
Absolut, trotzdem beschleicht mich der Verdacht, das müssen wir gleich überprüfen, wenn wir darüber sprechen, dass man die Bücher trotzdem in der Reihenfolge ihres Erscheinens lesen sollte. Weil ich habe meine Probleme mit Love Me Tender, und vielleicht liegt es daran, dass ich das erste Buch nicht kenne. Weil erstmal ist es so, dass... die Inhaltsangaben nahezu identisch sind, eben weil es immer um ähnliche Beziehungen geht. Es geht also immer um das Führen neuer Beziehungen mit diesen Frauen. Es geht immer um diese zerbrochene Beziehung mit dem Mann. Es geht immer um diese sehr fragile Beziehung mit dem Sohn und die Beziehung zum Vater. Und deswegen, wie du sagst, das ist nicht linear erzählt und es gibt wahrscheinlich vieles, was sich doppelt. Auch in Love Me Tender geht es also um Constance Debré, ob es sie jetzt deckungsgleich ist mit der Autorin oder nicht. Es steht Roman drauf. Ich glaube, wir lassen diese Diskussion, weil es ermüdet mich. Aber die Sprache, die hast du schon kurz beschrieben, die ist auch hier genauso hart, ebenso wie der Inhalt des Buches. Mich hat die Geschichte auch an eine andere Autorin erinnert, und zwar an einen wesentlich älteren Klassiker, Salz und sein Preis aus den 50er Jahren von Patricia Highsmith.
Mhm.
Dieses Buch ist inhaltlich ganz ähnlich. Da erwirkt ein Mann nach der Scheidung von seiner Frau das alleinige Sorgerecht für das gemeinsame Kind, weil er einen riesigen Hass hat, da die Frau lesbisch geworden ist, in Anführungszeichen. Ne? Das ist also hier identisch und liest sich natürlich auch darum nochmal schockierend, weil wir damals in den 50er Jahren waren. Das ist ein hochaktuelles Buch und diese Mechanismen gibt es immer noch. Also, was unbestritten ist, ist, dass dieser Autorin und ihrer gleichnamigen Figur ein riesiges Unrecht geschieht. Zumal ja auch ihre Sexualität total geframed wird als etwas potenziell Gefährliches. Also der Ehemann,
das Kind, ja.
Genau, der Ehemann argumentiert vor Gericht mit angeblicher Perversion und so weiter, um dieses Sorgerecht zu erstreiten. Und zumindest in Love Me Tender ist dann auch deutlich, dass sie den Sohn selbst nur noch unter Aufsicht besuchen darf. Also etwas, was mir auch sehr, sehr nahe gegangen ist. Und gleichzeitig hat mich dieser Roman so mitgenommen, weil der Ex-Mann ist in diesem Roman eindeutig der Böse, während die Erzählerin sich aber weigert, die Gute zu sein oder das Opfer. Also auch eine gute Perspektive, finde ich. Und sie weigert sich auch, um des lieben Friedens willen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das hat man ja auch oft, dass Frauen dann so unter Druck gesetzt werden, gerade durch die Kinder, über die Kinder, dass sie sich irgendwie wieder fügen und das Gefühl haben, sonst, ne, ich kann die Last nicht tragen, die Risse nicht aushalten, die sonst entstehen. Und diese Risse sind in diesem Text sehr, sehr spürbar. Es kommen noch mehr Spannungsfelder dazu. Das hattest du schon erwähnt. Sie hat als Anwältin gearbeitet, kommt eben aus diesem sehr bürgerlichen, sehr adligen, langen geschichtlichen Hintergrund und lässt das komplett hinter sich. Und in diesem Love Me Tender hat sie dann nicht mal mehr einen richtigen festen Wohnsitz, sondern zieht eben von Couch zu Couch immer in die Arme neuer Frauen. Es geht also auch hier wieder um einen Bruch mit der Norm. Es geht um die Suche nach Freiheit und es geht ganz zentral auch um die Mutter-Sohn-Beziehung. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber deswegen meine ich, vielleicht muss man zuerst Playboy gelesen haben, aber kennt man nur Love Me Tender, dann finde ich, bleibt die Wandlung der Anwältin hin zum selbstbestimmten Menschen, zum freien Menschen, der mit allem bricht, irgendwie unnachvollziehbar. Also viele Bücher arbeiten ja damit, den Ist-Zustand genauso ausführlich zu schildern und dann kommt die große Veränderung und ich kann es als Leserin nachempfinden. Hier bleibt diese vorherige Lebensrealität immer nur eine Behauptung. Weil sie natürlich nicht im Mittelpunkt steht. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich hatte mit der Entscheidung meine Schwierigkeiten. Sie hat mich einfach emotional nicht berührt. Weil ich, also in der Theorie natürlich, ich kann diese Geschichte komplett anerkennen mit all ihren wirklich unfairen und zutiefst erschütternden Dynamiken. Aber emotional hat sie mir das Buch nicht nahegebracht, was diese Vorgeschichte betrifft und diese Entscheidung überhaupt mit dieser Herkunft zu brechen und mit diesem bürgerlichen Leben.
Ich würde sagen, das ist tatsächlich bei dem Buch auch nicht anders. Und ich glaube, vielleicht können wir da ganz kurz rein, weil sie arbeitet sehr viel mit Behauptungen. Sie knallt einem das Zeug halt hin.
Ja.
Das sind so diese kurzen Sätze, nüchtern, brutal, wie auch immer man das framen will. Sie framet es auch selber so ein bisschen in diese Richtung. Aber vieles ist halt auch einfach hingehauen. Und man weiß nicht so genau, was man jetzt damit, also es wird quasi, ich will einen Beispielsatz bringen.
Ja, bitte.
Dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Sie schreibt zum Beispiel und sie hat durchaus auch, und das kann man vielleicht auch erwähnen, Lust an der Provokation, das merkt man auch. Also ne, manche Sätze sind so nach dem Motto, ich freue mich, wenn dann irgendwer die aufgreift und sich darüber aufregt. So. Sie schreibt, ich habe nie wirklich verstanden, warum die Leute so einen Horror vor drogenabhängigen Leuten haben. Meine Schwester und ich hatten trotzdem viel Spaß über ihre drogenabhängigen Eltern und so. Man merkt aber nichts von diesem Spaß. Sie erzählt einem nichts aus der Kindheit, was das jetzt irgendwie so krass belegen würde, dass sie da so einen Spaß hat. Sie sagt dann einfach so nach dem Motto diesen provokativen Satz, so ja, eine drogenabhängige Eltern als Kinder ist doch super eigentlich, so nach dem Motto, ne? Das schwingt so mit. Und dann erzählt sie es aber nicht. Und da fragt man, und manchmal hat man dann schon so das Gefühl zu sagen, ja, okay, aber ist das wirklich jetzt, also was machst du da gerade? Du haust da eine Behauptung raus, die ja aus vielen Gründen sozusagen ziemlich heftig ist, gerade für Leute, die vielleicht wirklich mit drogenabhängigen Eltern aufwachsen, was das für ein Kind bedeutet, für eine Kindheit. Du sagst einfach, ja, ist alles kein Problem, aber du erzählst es auch nicht. Du erzählst nicht, warum es kein Problem ist, was denn daran so toll. Also weißt du, sie erzählt dann so ein paar Sachen wie, ja, wir konnten immer frei sein und durften machen, was wir wollten oder so, aber das ist ja viel zu oberflächlich sozusagen.
Da muss ich denken an das Buch von unserer letzten Folge, Lena Schette, wo es ja in dem Roman auch um einen alkoholkranken Vater geht und da gelingt ja, dass es sozusagen nicht als das Schreckliche hingestellt wird, sondern auch als eine Normalität. Aber gleichzeitig darf man eben den Vater lieben und darf sich auch gerne mit ihm befassen sozusagen. Also das wird da schon eher so ausgearbeitet. Ja, hier bleibt es Behauptung. Ich hatte aber noch ein größeres Problem als diese Behauptungsebene. Ich kann einfach nicht verstehen, wie hier über Frauen gesprochen wird. Also der Ton hat mich immer wieder so an das verachtende Sprechen von Männern über Frauen erinnert. Du hast vorhin das Beispiel genannt mit die Frau, die ich hier abgeschleppt habe, ist viel geiler als deine. So. Und ich verstehe einfach nicht, warum, vielleicht kannst du mir das beantworten, vielleicht bin ich da irgendwie, habe ich da ein Brett vorm Kopf, aber ich verstehe nicht, warum es, wir alle lehnen dieses Sprechen bei Männern ab. Jetzt macht es eine Frau und ich glaube, das macht für viele schon den Reiz des Ganzen aus. Mich schreckt das komplett ab.
Also ja, ich glaube in Playboy, ich weiß nicht, was sie in Love Me Tender macht, aber in Playboy beschreibt sie, dass sie sich als Kind immer als Junge gefühlt hat und lange eigentlich quasi in ihrer Kindheit schon wusste, dass sie eigentlich homosexuell ist und dann das so ein bisschen durch die Gesellschaft aberzogen gekriegt hat oder so, also sozusagen diesen Blick nicht mehr hatte. Und dann eben irgendwann in diesem Trennungsmoment das wieder findet und dann eben das anfängt so, ne? Das ist das. Das heißt, als Kind, sagt sie, habe ich mich immer als Junge gefühlt.
Und dann wäre sie ja folgerichtig eigentlich gar nicht so homosexuell, sondern eigentlich also wenn sie sich jetzt als Mann identifizieren würde, meine ich. Weißt du, was ich meine?
Dann nee, also ich glaube einfach so als Tomboy oder so, ne? Okay, also ich weiß ja nicht, sie wollte, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ein Mann werden oder so, sondern einfach so, sie hat sich halt eigentlich zu Frauen hingezogen gefühlt, schon als Kind, hatte diese Homosexualität sozusagen schon da, diesen Gedanken, und fand sich selber als Frau uninteressanter, als sie einfach so dieses, ne, so fand Jungs einfach cooler, wollte zu den Jungs gehören, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, inwiefern das dann auch eine Identitätsfrage war, das macht sie nicht auf. Aber dann lebt sie sozusagen dieses sehr bürgerliche Leben oder kommt in dieses bürgerliche Leben, wird Anwältin, findet einen Mann, kriegt ein Kind, und dann kommt irgendwann der Moment quasi, wo das wieder knallt und sie sagt, nee, eigentlich stehe ich doch auf Frauen so.
Ja.
Was sie aber macht dann, und das ist, glaube ich, sozusagen sowohl Provokation als auch für sie aus ihrer Sicht sozusagen eine Rückkehr zu ihrem Kinder-Ich, zu dem wahreren Ich, ist, sie nimmt lieber die Perspektive der Männer ein. Also, ne, sie übernimmt, ich musste dann an den Begriff denken, weil der gerade auch in Frankreich viel benutzt wird, im Bezug auf Film zwar, aber auch so in der Kulturtheorie, sie übernimmt den Male Gaze total.
Ja, und
also
das überzeugt mich nicht.
Sie ist sozusagen, sie sagt sozusagen, okay, ich stehe jetzt auf Frauen und ich bin quasi aber eher so der männliche Teil oder so, wenn man das sagen will. Ne? Also sozusagen, ich identifiziere mich mehr. Sie beschreibt das auch beim Sex tatsächlich sehr explizit, wie sie immer so ein bisschen diesen männlichen Teil übernimmt. Und sie fragt sich dann, okay, fühlen sich die Typen auch so? Oder sie fragt sich, wenn sie, die eine Frau hat einen Mann auch, und dann fragt sie sich so, okay, wie war das für den, die zu vögeln? So, ich habe ihn gevögelt, er hat sie gevögelt. Wie war das für den so? Weißt du, hat der sich auch so gefühlt? War der auch manchmal ein bisschen genervt oder so? Also sie geht komplett, und das, da sind wir ja bei dem Punkt, also ich will dir gar nicht widersprechen, sie geht komplett in diesen Male Gaze rein und übernimmt den und sagt, das ist sozusagen mein Cup of Tea sozusagen. Deswegen ist Playboy vielleicht auch gar nicht so ein unpassender Titel, ne?
Ja.
Also das ist wie so eine Eigenbeschreibung, die sie auch durchaus so ausführt in dem Buch.
Ja, das glaube ich. Und wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für viele irgendwie eine interessante Stimme ist. Ich merke echt, mich hat es abgestoßen. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass sobald nur Frauen sozusagen miteinander in Beziehung treten, da alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber so ganz bewusst diesen Ton einzunehmen und sich so also ich glaube ja, der Male Gaze ist ja auch das Problem, warum Constance Debré so abgelehnt wird von der bürgerlichen Gesellschaft. Und den dann selber einzunehmen und zurückzugucken, ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie merkwürdig. Aber naja, interessant ist es in jedem Fall.
Also genau, ich hab so gedacht, das ist für mich so das Äquivalent, ich rauche nicht, aber es ist so, für mich ist das so ein bisschen das literarische Äquivalent zu so einer Zigarette, die man nach so einer Party raucht, wenn schon alles vorbei ist, man schon irgendwie getrunken hat, man steht dann noch mit irgendjemandem und dann haut man sich so alles aus seinem Leben so um die Ohren so ein bisschen, weißt du, weil es halt eh irgendwie scheißegal ist, so, weil es ist jetzt so früh und man weiß auch nicht, ob man die Person nochmal wieder sieht und man kann es einfach so raushauen und manches ist sozusagen aufschneiderisch und manches ist total wahr und manches ist total ehrlich und manches ist total einfach nur so behauptet, und so kommt mir ihr Ton irgendwie auch vor. Das ist so ein Ton, der nicht sozusagen, also es ist nicht sowas, wo du reingehst und du hast es ja gesagt, man geht nicht so, man kann es nicht so nachvollziehen oder sowas, man kriegt es einfach an den Kopf geworfen. Es ist stilistisch extrem gut gemacht und so kriegst du es halt die ganze Zeit an den Kopf geworfen, aber irgendwann stellst du dir halt schon die Frage, okay, was soll das hier eigentlich sozusagen? Du erzählst mir ja gar nichts, du gibst mir gar keinen Grund, dir zu glauben. So, ne, du knallst mir das um die Ohren, weil es sich irgendwie gut anhört und so. Aber was steckt dahinter so, ne? Was steckt dahinter, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt diese Provokation machst und sagst, okay, ich gucke jetzt Frauen so an, wie Männer Frauen angucken, und entschuldige mich nicht dafür oder sowas. Ne? Sie reflektiert ja solche Sachen überhaupt nicht.
Gar nicht.
Und das muss sie auch nicht. Aber dadurch bleibt das Buch halt das, was es ist. Nämlich einfach sozusagen eine Reihung von Sätzen, die hart sind, die schnell sind, die immer provozieren, die immer sozusagen nochmal eins draufsetzen.
Soll ich zum Schluss mal ein paar solcher Sätze
das
vorlesen?
Das finde ich sehr gut.
Machen wir das und enden wir damit dann auch. Dann habt ihr den Rundumeinblick. Es geht hier natürlich wie immer um eine Frau. Ich trenne mich von der Jungen. Gehe in einen Club, wo ich mit Freunden verabredet bin. Plötzlich taucht sie dort auf. Sie ist mir aufs Klo gefolgt. Ich wasche mir gerade die Hände. Da sehe ich sie im Spiegel. Was zum Teufel machst du denn hier, frage ich. Nur einmal die Woche, sagt sie. Ich sage ihr, dass ich sie nicht mehr treffen will, dass es vorbei ist. Sie ist betrunken, ich bin müde, eine halbe Migräne, ich schlafe nicht genug, bin erschöpft. Ich gehe mit der Marke zur Garderobe. Sie sagt, dass sie mit mir kommt, mich nicht ohne sie gehen lässt. Meine Freunde sehen mich mitfühlend an. Wem ist das noch nicht passiert? Sie folgt mir auf die Straße. Ich rufe dir ein Taxi, sage ich. Sie sagt nein, sie möchte mit mir gehen. Sie folgt mir und redet weiter. Ich habe keine Lust zu reden, ich habe Kopfschmerzen, möchte schlafen, aber sie will mit zu mir, in die 9 Quadratmeter. Sag mir doch, dass du keine Lust auf mich hast, sagt sie. Sag mir doch, dass du keine Lust hast, mich zu ficken. Sag mir, dass du keine Lust auf meinen Arsch hast, auf meine Möse. Ich glaube, du bist in mich verliebt. Ich glaube, du stehst auf mich. Sie weint und schreit mich an. Sie sagt, ich sei sehr schön heute Abend, das sei zum Kotzen. Ich hätte nicht herkommen dürfen. Ich sei doch nur hier, um sie anzugraben.
Jetzt möchte ich doch noch eine Sache sagen, Lynn.
Ja.
Nämlich zur Übersetzung. Die Übersetzung ist wirklich toll. Also ich glaube, diesen Ton, diese schnellen, kurzen Sätze zu machen, also so, zumindest in meinem Buch war es so.
Ja.
Der Übersetzer ist Max Henninger und den wollte ich einfach mal erwähnen. Ich weiß nicht, wer es bei dir war.
Ich glaube
auch
ebenfalls.
Auch derselbe, ja.
Ja, lobende Erwähnung,
also ich
das
finde,
ist wirklich gut gemacht.
Es kriegt diesen Ton einfach gut transportiert.
Ja. Und gerade von so einer Sprache, die auch so ganz anders funktioniert, ne, das Französische.
Naja, vor allem halt auch einfach, das ist ja ein sehr eigener Stil. Und dieser Stil überträgt sich einfach auf eine tolle Weise. Wenn man Depré liest, wenn man diese Bücher aufschlägt, hat man diesen Stil sofort irgendwie von den ersten 3 Sätzen an dem Ohr. Was vom Tage übrig blieb.
Josef, heute erinnern wir an Marcel Proust, der... Ja, wurde nämlich in Paris geboren am 10.07.1871. Und natürlich muss ich dich als ehemaligen Germanistikstudenten fragen, was du, na gut, okay, da sieht man schon, dass ich keine Ahnung von Germanistik habe, wenn ich dich danach Marcel Proust frage.
Ich wollte gerade sagen, du weißt schon, dass das eher die Romanistik ist.
Hupsi, oder die Komparatistik. Aber du hast doch bestimmt Proust im Studium gelesen, oder?
Auf keinen Fall.
Ach ja, okay. Also verbindest du nichts mit ihm?
Naja, es ist ein sehr berühmter Name, ne? Und das ist einer von denen, die man immer mal gelesen haben sollte. Aber ich glaube, was man lernt, wenn man anfängt zu studieren, dass man irgendwann dieses, das sollte man immer mal gelesen haben, irgendwie anfängt, selbstbewusster zu entscheiden. Okay, das lese ich auch und vielleicht lese ich ihn auch irgendwann. Aber so, ne, es gibt viele, die man immer mal gelesen haben sollte und das sind meistens Männer.
Ja.
Viele davon sind auch schon tot und man kann sich dann trotzdem auch überlegen, ob man auch noch ein paar andere liest, die man vielleicht nicht immer schon mal gelesen hat.
Ja, vor allem
sollte.
Bei einem Werk, das so komplex und so lang und so ist wie die Suche nach der verlorenen Zeit.
Das ist ein Thema.
Ich habe eine wunderschöne und ebenfalls ungelesene Ausgabe dieses berühmten Buches bei mir rumstehen und ich wollte sie erst mitbringen fürs Foto, aber no way, es wäre so schwer gewesen, die zu tragen. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Übrigens hat man rausgefunden, dass das Buch Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, was so ein bisschen synonym ist, finde ich, zu dem Namen Marcel Proust, dass er das zu teilen begonnen hat, in schallisolierten Räumen zu schreiben oder in einem schallisolierten Raum. Er hatte so ein Arbeitszimmer, wo er das mit Kork verkleidet hat, damit er da komplett ungestört ist. Ich habe dir so ein paar Facts zu ihm rausgesucht, weil ich fand es ein bisschen oll, jetzt einfach nur von seinem Leben zu erzählen, weil er eben so eine Figur ist, zu der man echt alles findet, wenn man sich dafür interessiert. Was ich aber ganz spannend fand, war, dass er eine sehr enge Bindung zu seiner Mutter hatte, die ihn im Erwachsenenalter auch noch eng begleitet hat und auf Reisen begleitet hat. Sie stirbt dann irgendwann und er schreibt, ich glaube, da ist er gerade um die 30, sein Lebenssinn wäre weg. Also der hat sich schon immer stark an der Mutter orientiert. Er hat das Meer geliebt, das spielt auch in seinen Büchern eine große Rolle, kann man drauf achten. Und hatte so starkes Asthma, dass er manchmal nicht zur Schule gehen konnte. Er hat Jura und Philosophie studiert, will aber Schriftsteller werden und die Eltern finden das eigentlich gar nicht so gut, aber beugen sich dann und finanzieren ihn. Und das fand ich wieder so eine geile Story, weil ich mir denke, ja, du hast Eltern, die einfach Kohle haben, du hast Jura und Philosophie studiert und dann willst du Schriftsteller werden und riskierst einfach nichts dafür. Ne? Und dann, aber dann wird man trotzdem so ein Genie und so ein Mythos wird um einen gesponnen. Also ich finde, das sollte man schon mal erwähnen, dass die Fallhöhe jetzt relativ gering war. Und auch als sie dann gestorben sind, ist er nach ihrem Tod eben Millionär, weil die ihm halt wahnsinnig viel Geld hinterlassen. Er hatte auch immer so Pelzmäntel an. Ich finde das ganz cool. Bei vielen Proust-Auseinandersetzungen spielt seine Erscheinung eine große Rolle. Das kennen wir ja sonst eher von Frauen, aber er hatte so große braune Augen, die so tief lagen und so melancholisch geguckt haben und so dunkle Locken. Er sah wohl recht attraktiv aus, Pelzmantel und so weiter. Der Genie-Mythos kickt bei ihm auf jeden Fall krass, auch heute noch. Und man muss auch sagen, dass seine Gewohnheiten sich extrem gut zur Mystifizierung geeignet haben. Also er hat wohl tagsüber meistens geschlafen und nachts im Bett geschrieben. Finde ich auch irgendwie krass. Da soll er dann immer von seinen ganzen Manuskriptseiten umgeben sein. Er hat sich extravagant gekleidet. Und nicht zuletzt sind eben diese seitenlangen Sätze berühmt geworden über diese Sekunden zwischen Wachen und Schlafen, die eben auch bei der Suche nach der verlorenen Zeit eine große Rolle spielen. Und damit steigt das Buch ja auch ein. Es gibt diesen ganz berühmten ersten Satz von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, der viel zitiert wird. Und nach 50 Jahren ist er dann an einer Lungenentzündung gestorben. Da zeigt sich auch wieder die anfällige Lunge, die er seit seiner Kindheit hatte. Und weil immer so viel Gewese um den ersten Satz gemacht wird von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Ich wollte jetzt gerade sagen, du hast ihn doch hoffentlich dabei. Du kannst ihn jetzt nicht einfach.
Ich habe den letzten Satz dabei, Josef.
Ach so.
Also so leicht kommst du mir nicht davon. Also den ersten Satz, der hat mir zu viel Fame bekommen. Okay, wir gucken uns den letzten Satz an. Und ich sag gleich, ihr müsst den mehrfach hören. Der ist komplett unverständlich auf dem ersten Blick. Immerhin würde ich es zuallererst nicht unterlassen, wenn die Kraft mir lange genug erhalten bliebe, um mein Werk zu vollenden, darin die Menschen, auf die Gefahr hin, dass sie dann monströsen Wesen glichen, als Figuren darzustellen, die neben dem so beschränkten Platz, der ihnen im Raum reserviert ist, einen anderen, so beträchtlichen, im Gegensatz zum ersten maßlos in die Länge gezogenen Platz einnehmen, da sie ja, wie in die Tiefe der Jahre getauchte Riesen, gleichzeitig so weit voneinander entfernte Epochen berühren, die sie durchlebt haben und zwischen die sich so viele Tage geschoben haben, einen Platz in der Zeit. Und mit diesen Worten stoßen wir an und geben Prost auch in diesem Podcast einen Platz in der Zeit. Bis nächste Woche.
Auf Marcel Prost.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.